Berlin am 29. März 1974. Es ist Freitagnachmittag am Bahnhof Friedrichstraße. Nur wenige Meter trennen hier zwei Welten. Auf der einen Seite liegt Ost-Berlin, auf der anderen West-Berlin. Dazwischen Kontrollen, Schlagbäume, Grenzbeamte. Pässe werden geprüft, Stempel gesetzt, Reisende weitergewinkt oder zurückgewinkt. Mitten unter ihnen ist ein Mann, der an diesem Nachmittag eigentlich nicht hier sein dürfte. Er heißt Czesław Kukuczka, 38 Jahre alt, Pole, Feuerwehrmann, verheiratet, Vater von drei Kindern. Seit Wochen weiß seine Familie nicht, wo er ist. Doch jetzt steht Kukuczka im Grenzübergang Friedrichstraße und hält Papiere in der Hand, die ihm offenbar genau das erlauben, was er erreichen wollte. Die Ausreise in den Westen. Noch wenige Stunden zuvor hat er in der polnischen Botschaft in Ost-Berlin gedroht, eine Bombe zu zünden, sollte man ihn nicht nach West-Berlin lassen. Die Mitarbeiter der Botschaft haben daraufhin der DDR-Staatssicherheit eingeschaltet. Doch Kukuczka weiß davon nichts. Stattdessen geschieht etwas, womit er vermutlich selbst kaum gerechnet haben dürfte. Man erfüllt seine Forderung. Zumindest scheint es so. Er bekommt Ausreisepapiere, er wird zum Bahnhof Friedrichstraße gebracht und dort lässt man ihn die Kontrollen passieren. Eine nach der anderen. Nach diesem Nachmittag befindet sich auch die Schülerin aus Hessen am Grenzübergang. Sie ist auf dem Rückweg nach West-Berlin. Vor ihr geht Kukuczka. Dann nähert sich ihm ein Mann von hinten. Er trägt Zivil. Was anschließend geschieht, dauert nur wenige Augenblicke. Ein Schuss fällt. Czesław Kukuczka bricht zusammen. Die Jugendlichen werden weitergeschickt. Der schwer verletzte Mann wird abtransportiert. Noch am selben Tag ist Czesław Kukuczka tot. Was die Augenzeuginnen an diesem Nachmittag nicht wissen können, die Ausreise war eine Täuschung. Unter der Schuss am Bahnhof Friedrichstraße wird für Jahrzehnte ein Geheimnis bleiben. Erst ein halbes Jahrhundert später sitzt in Berlin ein ehemaliger Mitarbeiter der Staatssicherheit vor Gericht. Dann geht es um die Frage, was am 29. März 1974 wirklich am Bahnhof Friedrichstraße geschehen ist. Und um einen Mann, dessen Name beinahe aus der Geschichte verschwunden wäre. Czesław Kukuczka. Hi, ich bin Susanne und das ist, was bleibt. In diesem Podcast erzähle ich wahre Geschichten aus der Vergangenheit, Geschichten über Orte, Ereignisse und Verbrechen, die Spuren hinterlassen haben. Wir reisen dafür in andere Zeiten, besuchen historische Orte und schauen uns an, was dort einmal geschehen ist und was davon bis heute geblieben ist. Neue Folgen erscheinen jede Woche auf allen gängigen Plattformen, wo es Podcasts gibt. Zusätzlich gibt es mittwochs eine kleinere Folge, die auf bestimmte Themengebiete der Hauptfolge eingeht. Und dann würde ich sagen, starten wir für heute in die Geschichte. Um zu verstehen, was an diesem 29. März 1974 am Bahnhof Friedrichstraße geschieht, müssen wir uns diesen Ort genauer ansehen. Denn Friedrichstraße ist damals nicht einfach nur ein Bahnhof. 1974 ist Berlin seit fast 13 Jahren geteilt. Die Mauer gehört längst zum Alltag der Stadt. Im Westen beginnt, wenige Meter hinter der Grenze, eine andere politische und gesellschaftliche Welt. Doch hier, mitten in Ost-Berlin, treffen diese beiden Welten auf engstem Raum aufeinander. Der Bahnhof Friedrichstraße ist eine der wichtigsten Grenzübergänge zwischen ihnen. Züge aus Ost und West halten unter demselben Dach. S-Bahn und U-Bahn verbinden Strecken, die eigentlich durch eine geteilte Stadt führen. Doch wer hier umsteigen oder die Grenze passieren will, bewegt sich durch ein genau kontrolliertes System aus Bahnsteigen, Gängen, Sperren und Kontrollstellen. Für Reisende bedeutet Friedrichstraße deshalb vor allem eines: Warten. Pässe werden vorgelegt, Dokumente geprüft, Gepäck kontrolliert. Grenzbeamte entscheiden, wer weitergehen darf und wer nicht. Direkt neben dem Bahnhof steht eine Halle aus Glas und Stahl. Im offiziellen Sprachgebrauch heißt sie schlicht Ausreisehalle. Im Berliner Volksmund bekommt sie bald einen anderen Namen, den Tränenpalast. Hier verabschieden sich Menschen voneinander. Westdeutsche und Westberliner, die Verwandte im Osten besucht haben, müssen zurück. Angehörige aus der DDR dürfen sie häufig nur bis zu einem bestimmten Punkt begleiten. Dann kommt die Kontrolle und schließlich die Trennung. Die einen gehen weiter in Richtung Westen, die anderen bleiben zurück. Daher der Name Tränenpalast. Doch der Bahnhof Friedrichstraße ist nicht nur ein Ort persönlicher Abschiede. Er ist Teil eines Grenzsystems, das darauf ausgelegt ist, Bewegungen möglichst genau zu überwachen. Für die DDR-Sicherheitsorgane ist dieser Ort entsprechend sensibel. Wer hier die Grenze überschreitet, tut das nicht einfach, indem er von einem Bahnsteig zum nächsten geht. Er wird kontrolliert, registriert, beobachtet. Und genau an diesem Ort wird am Nachmittag des 29. März 1974 ein Mann gebracht, der wenige Stunden zuvor noch gedroht hat, in der polnischen Botschaft eine Bombe zu zünden. Czesław Kukuczka hat jetzt Dokumente bei sich, die ihm den Weg nach West-Berlin öffnen sollen. Vor ihm liegen die Kontrollstellen des Bahnhofs Friedrichstraße. Und dahinter, nur wenige Schritte entfernt, der Westen. Bevor wir uns den 29. März 1974 und den Ereignissen am Bahnhof Friedrichstraße nähern, müssen wir zunächst eine andere Frage stellen. Wer war Czesław Kukuczka? Und wie kam ein 38-jähriger Mann aus einem kleinen Ort im Süden Polens überhaupt nach Ost-Berlin? Denn lange Zeit wusste man darüber erstaunlich wenig. Fest stand zunächst nur, was einige Schülerinnen an einem Freitagnachmittag am März 1974 beobachtet hatten. Am 29. März ist ein gewöhnlicher Werktag in Berlin. Am Bahnhof Friedrichstraße herrscht reger Betrieb. Menschen passieren die Kontrollen zwischen Ost und West. Reisende warten, Dokumente werden geprüft. Unter ihnen befindet sich eine Gruppe Schülerinnen aus Bad Hersfeld. Die Mädchen sind zwischen 15 und 17 Jahren alt. Sie haben Ost-Berlin besucht und befinden sich nun auf dem Rückweg nach West-Berlin. Zwischen 15.10 Uhr und 15.20 Uhr beobachten sie einen Mann, der vor ihnen durch die Grenzkontrolle geht. Seinen Namen kennen sie nicht. Sie sehen lediglich, wie kurz zuvor zwei Frauen von einem Offizier zurückgeschickt werden. Der Mann dagegen darf weitergehen. Dann nähert sich ihm ein Zivilist. Nach der späteren Schilderung der Schülerin trägt er einen dunklen Mantel und eine getönte Brille. Aus ungefähr 2 Metern Entfernung schießt er dem Mann in den Rücken. Mitten am Tag, mitten auf einem der meistfrequentierten Grenzübergänge zwischen Ost- und West-Berlin. 4 Tage später, am 2. April 1974, berichtet die Bild-Zeitung über den Vorfall. Die Überschrift lautet: Rätsel um ein Attentat an der Mauer in Berlin. Doch genau das bleibt der Vorfall zunächst: ein Rätsel. Die zentrale Erfassungsstelle des Landesjustizverwaltung in Salzgitter beginnt mit den Vorermittlungen. Ihre Aufgabe besteht darin, Hinweise und Beweise zu möglichen Unrechtstaten in der DDR zu sammeln. Die Ermittler fragen bei der Polizei und Kriminalpolizei in West-Berlin nach. Dort weiß man nichts. Auch bei der 3 westlichen Schutzmächten der Vereinigten Staaten, Großbritannien und Frankreich liegen offenbar keine Informationen über den Vorfall vor. Aus Ost-Berlin kommt ebenfalls nichts. Die DDR-Presse schweigt. Kleine Anmerkung, das teilt sie ziemlich oft. Und selbst im Westen verschwindet die Geschichte nach dem ersten Zeitungsbericht wieder aus der Öffentlichkeit. Keine weiteren Berichte, keine bekannten zusätzlichen Augenzeugen und vor allem kein Name. Der Mann, der an diesem Nachmittag am Bahnhof Friedrichstraße niedergeschossen wurde, bleibt für die Ermittler zunächst ein Unbekannter. Fast 2 Jahrzehnte vergehen. Die DDR existiert inzwischen nicht mehr. Nach der deutschen Wiedervereinigung beginnen Staatsanwälte und Ermittler, zahlreiche Gewalttaten an der Berliner Mauer noch einmal zu untersuchen. Dabei taucht auch die alte Akte aus Salzgitter wieder auf. Anfang der 1990er Jahre beschäftigt sich die Berliner Staatsanwaltschaft erneut mit dem Vorfall vom 29. März 1974. Doch auch jetzt führen die Spuren zunächst nicht weiter. In den Tagesmeldungen der DDR-Grenztruppen aus dem Jahr 1974 findet sich kein entsprechender Vorfall. Nichts, was erklären könnte, wer der unbekannte Mann gewesen ist. Nichts, was erklären könnte, weshalb auf ihn geschossen wurde. Und nichts, was zu dem Schützen führt. Im Mai 1996 wird der Vorgang deshalb erneut zu den Akten gelegt. Es sieht so aus, als würde die Geschichte dieses Mannes dort enden. Doch 3,5 Jahre später taucht sein Name auf. Nicht in einer Grenzakte, nicht in einem Polizeibericht, sondern in einem Obduktionsgutachten. Ermittler der Zentralen Ermittlungsgruppe für Regierungs- und Vereinigungskriminalität, kurz ZERV, werden systematisch die Obduktionsberichte des Instituts für gerichtliche Medizin der Humboldt-Universität aus. Sie suchen nach Fällen, in denen Schussverletzungen eine Rolle spielen. Dabei stoßen sie auf einen Befund. Das Datum? 29. März 1974. Der Tote ist ein polnischer Staatsbürger. Sein Name? Czesław Jan Kukuszka, 38 Jahre alt. Gestorben an den Folgen einer Schussverletzung. Der Schuss war ihm in den Rücken zugefügt worden. Plötzlich gibt es eine Verbindung. Die Ermittler holen die alte Akte der zentralen Erfassungsstelle in Salzgitter hervor. Dort liegt noch immer die Aussage der Schülerin, die am selben Tag am Bahnhof Friedrichstraße einen unbekannten Mann gesehen hatte, dem aus kurzer Entfernung in den Rücken geschossen worden war. Datum und Verletzung stimmen überein. Damit entsteht erstmals der Verdacht, dass der Mann aus dem Obduktionsbericht und das namenlose Opfer vom Bahnhof Friedrichstraße ein und dieselbe Person ist. Nach mehr als 25 Jahren hat der Unbekannte einen Namen, Czesław Jan Kukuszka. Doch mit seinem Namen beginnen die eigentlichen Fragen erst. Warum war Kukuszka am 29. März 1974 überhaupt in Ost-Berlin? Warum wollte er in den Westen und weshalb wurde auf ihn geschossen? Um darauf eine Antwort zu finden für die Geschichte weg von Berlin. Mehr als 600 Kilometer nach Südosten, nach Polen. Czesław Jan Kukuszka wird am 23. Juli 1935 in Kamienica geboren, einem Ort im Kreis Limanowa im Süden Polens. So Leute, kleine kurze Entschuldigung dafür, wenn die Namen falsch ausgesprochen werden oder auch die Ortsnamen. Tatsächlich kenne ich mich in der polnischen Aussprache nicht wirklich gut aus und muss das Internet dazu befragen, wie man das ausspricht. Also nicht böse sein, ist keine Absicht. Kann tatsächlich vorkommen. Sorry. So, weiter mit der Geschichte. Hier wächst er also auf. Er besucht die siebenklassige Volksschule. Über seine Jugend ist noch wenig überliefert. Doch einige Quellen geben zumindest einen Eindruck davon, wie der junge Kukuszka in seinem Umfeld wahrgenommen wird. Eine lokale Zeitschrift zählt ihn später zu den besonders aktiven jungen Menschen des Ortes, ideenreich, engagiert und bereit, sich für andere und die Sache einzusetzen. Mit 17 Jahren verlässt Kukuszka seine Heimat. Sein Ziel ist Nowa Huta, am Rand von Krakau. Anfang der 1950er Jahre entsteht dort eins der großen Prestigeobjekte des sozialistischen Polens. Rund um ein gewaltiges Stahlwerk soll eine neue Arbeitsstadt aufgebaut werden. Junge Menschen aus dem Land werden angeworben, um dort zu arbeiten und am Aufbau dieser neuen sozialistischen Stadt mitzuwirken. Auch Czesław Kukuszka gehört zu ihnen. Doch er bleibt nicht lange. Schon bald kehrt er nach Kamienica zurück. Und offenbar spricht er dort offen darüber, was er in Nowa Huta erlebt hat. Ein anonymer Bericht eines Delegierten aus Nowa Huta vom 8. Oktober 1952 hält fest, Kukuszka erzähle anderen jungen Menschen, die die Arbeiter dort durch hohe Arbeitsnormen und zusätzliche Verpflichtungen stark belasten würden. Mehr noch, er soll andere ausdrücklich davon abgehalten haben, sich für die Arbeit in Nowa Huta zu melden. Für einen 17-Jährigen in Polen der frühen 1950er Jahre ist das zumindest bemerkenswert. Denn Nowa Huta ist zu dieser Zeit weit mehr als nur eine Baustelle. Die Stadt soll zeigen, wie die sozialistische Zukunft Polens aussehen kann. Und Czesław Kukuszka kehrte von dort in sein Heimatdorf zurück mit einer Erfahrung, die offenbar nicht zu diesem offiziellen Bild passt. Noch liegen mehr als 20 Jahre zwischen diesem jungen Mann aus Kamienica und jenem Freitagnachmittag am Bahnhof Friedrichstraße. Jahre, in denen Kukuszka eine Familie gründen und ein anderes Leben beginnen wird. Und Jahre, in denen sich langsam jene Geschichte entwickelt, die ihn schließlich im März 1974 nach Ost-Berlin führen wird. Doch zunächst gerät Czesław Kukuszka noch einmal mit dem Gesetz in Konflikt. Im Oktober 1953, ein Jahr nach seiner Rückkehr aus Nowa Huta, ist er 18 Jahre alt. Das Kreisgericht in Limanowa verurteilt ihn wegen einer angeblichen Unterschlagung zu 2,5 Jahren Haft. Was damals genau geschehen ist, lässt sich heute nicht mehr eindeutig rekonstruieren. Mehr als 20 Jahre später, am letzten Tag seines Lebens, wird Kukuszka selbst eine etwas andere Version davon erzählen. Gegenüber Mitarbeitern der polnischen Operativgruppe in Ost-Berlin gibt er an, er sei damals Leiter eines Restaurants gewesen. Durch, wie er es beschreibt, Mannschaften des Personals sei ein Fehlbetrag entstanden. Dafür habe man ihn zu 6 Jahren Gefängnis verurteilt. Belegen lässt sich diese Darstellung allerdings nicht. Die bekannten Unterlagen sprechen von einer Haftstrafe von 2,5 Jahren. Vollständig verbüßen musste Kukuschka auch diese Strafe nicht. Im November 1954 wird er auf Bewährung entlassen. Danach beginnt ein neuer Abschnitt seines Lebens. Kukuschka heiratet. Das Ehepaar bekommt 3 Kinder. Beruflich arbeitet er zunächst unter anderem für ein Reparatur- und Bauunternehmen im Kreis Limanowa. Später wechselt er zur Feuerwehr. Mehrere Jahre ist er in Jaworzno, Limanowa und Bielsko-Biela tätig. Er steigt zum Unterbrandmeister auf und erreicht damit einen Unteroffiziersrang. Von außen betrachtet scheint sich sein Leben damit in geregelte Bahnen zu bewegen. Familie, Arbeit, ein fester Beruf. Doch irgendwann beginnt Kukuschka über seine Zukunft nachzudenken. Warum er seine weitere Laufbahn bei der Feuerwehr schließlich aufgibt, lässt sich nicht mehr mit Sicherheit sagen. Eine mögliche Erklärung liefert Kukuschka selbst. In einem handgeschriebenen Lebenslauf aus dem Herbst 1973 erwähnt er, dass er sich nach dem Tod seines Vaters für einige Zeit von der Feuerwehr verabschiedet habe. Stattdessen habe er saisonweise im privaten Bausektor gearbeitet. Der Grund, den er dafür nennt, ist ausgesprochen praktisch. Dort verdient man deutlich mehr. Vielleicht ist es zunächst tatsächlich nicht mehr als das. Die Suche nach einem besseren Einkommen. Doch wenige Monate später spricht Kukuschka bereits von einem wesentlich größeren Schritt. Er will Polen verlassen. Nicht nur für eine andere Arbeitsstelle, sondern dauerhaft. Später in der polnischen Botschaft in Ost-Berlin wird er erklären, dass er in den Vereinigten Staaten auswandern wolle. Dort, so sagt er, leben 2 seiner Tanten. Dass die USA für ihn offenbar mehr ist als nur eine spontane Idee, zeigt sich auch nach seinem Tod. Unter den Papieren, die Kukuschka bei sich trägt, findet sich eine Adresse. Sie führt nach Hollywood. Nicht nach Kalifornien, sondern nach Hollywood im US-Bundesstaat Florida. Ob dort tatsächlich Verwandte von ihm leben und wie konkret seine Pläne zu diesem Zeitpunkt bereits gewesen sind, bleibt offen. Fest steht nur, im Frühjahr 1974 verschwindet Czesław Kukuschka. Es ist Sonntag, der 3. März 1974. An diesem Tag erscheint Kukuschka nicht bei seiner Arbeitsstelle. Er meldet sich nicht ab, eine Krankmeldung gibt es ebenfalls nicht. Zunächst wartet man offenbar ab. Doch die Tage vergehen. Kukuschka kommt nicht zurück. Nach 6 Tagen wendet sich die Feuerwehr in Bielsko-Biela schließlich an die örtliche Milizdirektion. Die Kollegen haben bereits versucht, ihn zu finden. Mehrfach suchen sie sowohl an seinem damaligen als auch an seinem früheren Wohnort nach ihm. Ohne Erfolg. Von Czesław Kukuschka fehlt jede Spur. Am 14. März zieht die Feuerwehr Konsequenzen. Wegen, wie es in den Unterlagen heißt, eigenwilligen Verlassens der Arbeitsstelle wird sein Arbeitsverhältnis mit sofortiger Wirkung beendet. Doch damit ist die Frage nach seinem Aufenthaltsort nicht beantwortet. Auch die Bürgermiliz sucht nach ihm. Am 26. März kommt schließlich eine knappe Mitteilung zurück. Kukuschka habe sich, so heißt es darin, an einen unbekannten Ort begeben. Mehr weiß offenbar auch die Miliz nicht. Seit dem 3. März ist der 38-jährige Feuerwehrmann verschwunden. Wo er sich in diesen Wochen aufhält, welchen Weg er nimmt und was genau er plant, lässt sich bislang nicht nachvollziehen. Fast 4 Wochen lang verliert sich jede Spur. Dann taucht Czesław Kukuschka wieder auf. Mehr als 600 Kilometer von seiner Heimat entfernt. Es ist Freitag, der 29. März 1974. Der Ort ist Ost-Berlin. Und an diesem Morgen betritt Kukuschka ein Gebäude in der Hauptstadt der DDR. Die Botschaft der Volksrepublik Polen. Es ist gegen 12.30 Uhr, als der 38-Jährige die polnische Botschaft betritt. Das Gebäude liegt unter den Linden nur wenige 100 Meter vom Brandenburger Tor entfernt. Beim Pförtner erklärt Kukuschka, er müsse eine wichtige Mitteilung übergeben. Offenbar wird er nicht weiter kontrolliert. Man führt ihn in einen Raum der Botschaft. Dort wartet er. Wenig später kommen 2 Männer zu ihm. Einer von ihnen ist Oberst Maximilian Kanowski, Angehöriger der Berliner Operativgruppe des polnischen Innenministeriums. Begleitet wird er von einem Mitarbeiter namens Olszewski. was Kukushka ihnen nun mitteilt, verändert die Situation schlagartig. Er stellt ein Ultimatum. Bis 15 Uhr will er die Erlaubnis erhalten, über den Grenzübergang Bahnhof Friedrichstraße nach West-Berlin auszureisen. Andernfalls, so droht er, werde er die polnische Botschaft mit einer Bombe sprengen. Und er behauptet, den Sprengsatz bereits bei sich zu haben. Auf seinen Knien liegt eine geschlossene, vollgepackte Aktentasche. Aus ihr ragt eine Schlaufe heraus. Kukushka hält sie mit seiner linken Hand gespannt. So jedenfalls beschreibt es später ein anonymer Bericht, den Oberst Kanowski zugeschrieben wird. Kukushka geht noch weiter. Sollte man seine Forderungen nicht erfüllen, werde nicht nur die Botschaft betroffen sein, er droht mit Anschlägen auf 3 weitere Gebäude in Berlin. Eines davon, das polnische Informations- und Kulturzentrum in der Kalibknechtstraße. Die westliche Welt, so soll er gesagt haben, werde darüber berichten. Außerdem behauptet Kukushka, nicht allein zu handeln. 2 weitere Personen seien beteiligt. Ein Bekannter in West-Berlin und ein Kontaktmann in Ost-Berlin. Ob diese Personen tatsächlich existieren, ist zu diesem Zeitpunkt nicht bekannt. Auch über den angeblichen Sprengsatz spricht Kukushka ausführlich. Den Zünder, so erklärt er, habe er selbst gebaut. Die notwendigen Kenntnisse habe er während des Militärdienstes erworben. Den Sprengstoff wiederum habe er bereits bei einer früheren illegalen Einreise in die DDR mitgebracht. Kanowski nimmt die Drohung offenbar ernst. In seinem späteren Bericht hält er fest, aus Kukushkas Erklärung habe man schließen können, dass dieser tatsächlich Kenntnisse auf dem Gebiet der Pyrotechnik besaß. Doch während Kukushka über seine Pläne spricht, kommt das Gespräch auch auf seine Familie. Seine Frau, behauptete er, wisse nichts von seinem Vorhaben. Und an dieser Stelle verändert sich nach Kanowskis Darstellung sein Auftreten. Wenn Kukushka von seiner Familie gesprochen habe, sei er gerührt gewesen. Er habe Tränen in den Augen gehabt. Was Kukushka in diesen Stunden tatsächlich denkt, wissen wir nicht. Sicher ist nur, er bleibt misstrauisch. Immer wieder schaut er auf die Uhr. Das Ultimatum läuft. Einen angebotenen Kaffee lehnt er ab. Schließlich erklären ihm die Männer, dass seine Ausreise nicht sofort möglich sei. Man müsse zunächst ein besonderes Reisedokument für ihn ausstellen. Kukushka akzeptiert diese Erklärung. Damit bekommt Kanowski die Gelegenheit, den Raum zu verlassen. Offiziell, um den notwendigen Passierschein nach West-Berlin zu beschaffen. Tatsächlich setzt er sich ans Telefon. Es ist 13.10 Uhr. Kanowski ruft Oberst Willi Damm an. Damm leitet die Abteilung X des Ministeriums für Staatssicherheit der DDR, zunächst zuständig für internationale Verbindungen. Von diesem Moment an ist die Stasi unmittelbar in den Fall eingebunden. Damm informiert seine Vorgesetzten, den stellvertretenden Minister für Staatssicherheit Bruno Beata. Und dort fällt eine Entscheidung, die für den weiteren Verlauf dieses Tages entscheidend sein wird. Kukushka soll laut der Formulierung in den Unterlagen nach Möglichkeit außerhalb des Gebäudes der Botschaft der Volksrepublik Polen unschädlich gemacht werden. Zunächst geht es also darum, ihn aus der Botschaft herauszubekommen. Weniger als eine Stunde nach Kanowskis Anruf trifft Willi Damm selbst auf dem Botschaftsgelände ein. Er kommt nicht allein. Bei ihm sind 2 weitere Stasi-Offiziere. Oberstleutnant Hans Sabat vom zentralen Operativstab, der Zivilkleidung trägt, und Major Sanftenberg von der Hauptabteilung 5. Diese Abteilung ist unter anderem für Passkontrollen und den Reiseverkehr zuständig. Ihre Mitarbeiter treten an den Grenzübergängen in Uniformen der Grenztruppen auf. Nun beginnt man tatsächlich damit, Kukushkas Ausreise vorzubereiten. Zumindest sieht es so aus. Im Dienstzimmer von Oberst Wachlawa Sarasewski, dem Leiter der polnischen Operativgruppe in Ost-Berlin, fertigt Sanftenberg ein Passersatzdokument an. Dazu kommt das notwendige Visum für die Ausreise nach West-Berlin. Nur eines fehlt. Ein Passfoto. Auch dafür gibt es eine Erklärung. Man versichert Kukushka, das Foto könne innerhalb von 2 Minuten an einem Automaten direkt am Grenzübergang Friedrichstraße angefertigt werden. Später wird es in einem Bericht der Staatssicherheit und des DDR-Generalstaatsanwaltes heißen, diese Erklärung habe dazu gedient, Kukushka zu beruhigen. Während die Dokumente vorbereitet werden, versucht Kanowski herauszufinden, was die ostdeutsche Seite tatsächlich vorhat. Wird man Kukushka wirklich nach West-Berlin ausreisen lassen? Die Antwort ist eindeutig. Stasi-Oberst Damm erklärt ihm, das Hauptziel bestehe darin, einen Anschlag zu verhindern. Vor allem dürfe er innerhalb der polnischen Botschaft zu keinem Zwischenfall kommen. Alles weitere Sodam müsse anschließend auf dem Gebiet der DDR geklärt werden. Und dabei könne es notwendig werden, eine Waffe einzusetzen. Um Kukuschka erneut fällt dieses Wort unschädlich zu machen. Damm hält später fest, Granowski sei über diese Mitteilung sichtbar erleichtert gewesen und habe sein Einverständnis erklärt. Während Czesław Kukuschka also darauf wartete, dass seine vermeintliche Ausreise organisiert wird, wissen die Männer um ihn herum bereits, der Plan ist ein anderer. Gegen 14.40 Uhr verlässt Kukuschka die polnische Botschaft. Er trägt nun tatsächlich die Dokumente bei sich, auf die er gewartet hat. Ein Reisedokument, ein Visum und eine Ausreisekarte. Auf eigenen Wunsch erhält er von Granowski sogar noch einige Westmark. Für Kukuschka muss zu diesem Zeitpunkt zumindest der äußere Eindruck entstehen, dass seine Forderung erfüllt wird. Dann steigt er in ein Auto. Am Steuer sitzt Stasi-Oberstleutnant Hans Sabbat. Die polnischen Geheimdienstmitarbeiter bleiben in der Botschaft zurück. Sabbat fährt Kukuschka zum Bahnhof Friedrichstraße. Es ist nur eine kurze Strecke durch das Zentrum Ostberlins. Am Grenzübergang sind zu diesem Zeitpunkt bereits Vorbereitungen getroffen worden. Welche genau, bleibt unklar. Willi Damm schreibt später lediglich, die Hauptabteilung 5 habe dort die erfolgreichen Vorbereitungsmaßnahmen getroffen. Mehr verrät der Bericht nicht. Sabbat begleitet Kukuschka bis zum Ausreisepavillon neben dem Bahnhof. Zu jenem Gebäude, das die Berliner längst unter einem anderen Namen kennen, den Tränenpalast. Hier beginnt für Kukuschka die Abfertigung. Und offenbar wird er dabei die ganze Zeit von Mitarbeitern der Hauptabteilung 5 beobachtet. Was in den nächsten Minuten genau geschieht, lässt sich bis heute nicht vollständig rekonstruieren. Die Akten der Stadtsicherheit bleiben auffallend knapp. Damm schreibt lediglich, dass es gegen 15 Uhr während der Abfertigung dem eingesetzten Kräften gelungen sei, Kukuschka, wie es wörtlich heißt, ohne besonderes Aufsehen gegenüber anderen Ausreisen unschädlich zu machen. Was sich dahinter oder hinter dieser Formulierung verbirgt, wissen wir aus anderen Quellen. Ein Schussfeld. Czesław Kukuschka wird getroffen. Der polnische Botschaftsrat Ernst Kuschka, der selbst nicht dabei ist, beschreibt es später so. Beim Versuch, Kukuschka zu überwältigen, habe eine Schusswaffe eingesetzt werden müssen. Kukuschka sei dabei verletzt worden, doch die Verletzung ist schwer, sehr schwer. Trotzdem bringt man ihn nicht in das nächstgelegene Krankenhaus. Stattdessen wird der angeschossene Kukuschka mehrere Kilometer durch Ostberlin transportiert. Sein Ziel ist das Haftkrankenhaus des Ministeriums für Staatssicherheit auf dem Gelände der Untersuchungshaftanstalt in Berlin-Hohenschönhausen. In der Einlieferungsanzeige der Stasi wird als Grund der dringende Verdacht auf Terror und einen ungesetzlichen Grenzübertritt angegeben. Während Kukuschka dort behandelt wird, laufen die bürokratischen Vorgänge weiter. Doch zu einem richterlichen Haftbefehl kommt es nicht mehr. Um 18.32 Uhr stirbt Czesław Kukuschka auf dem Operationstisch. Er ist verblutet. Die Kugel ist von hinten in seinen Körper eingedrungen. Der Schuss hat schwere Verletzungen an Lunge, Milz und Leber verursacht. Czesław Kukuschka wird 38 Jahre alt. Doch damit endet die Geschichte dieses 29. März noch nicht. Denn nun stellt sich die entscheidende Frage. Was befand sich eigentlich in jener Aktentasche, mit der Kukuschka wenige Stunden zuvor gedroht hatte, die polnische Botschaft und weitere Gebäude zu sprengen? Schon am folgenden Tag, dem 30. März 1974, untersucht die Technische Untersuchungsstelle der Staatssicherheit die Tasche. Sie ist tatsächlich vollgepackt, doch nicht mit Sprengstoff. Die Mitarbeiter finden unter anderem einen Hydrantendeckel, eine zerbrochene Whiskyflasche, einen Rasierpinsel und ein Rasierapparat, eine Schuhbürste und Schuhcreme, Nähnadeln, Nähgarn und weitere Gegenstände. Was sie nicht finden, ist ein Sprengkörper. Die Bombe, mit der Kukuschka in der Botschaft gedroht hatte, existiert offenbar nicht. Doch noch etwas fällt in den Unterlagen auf. Bis zu diesem Zeitpunkt findet sich dort kein Hinweis darauf, dass Kukuschka eine Schusswaffe bei sich getragen hätte. Das ändert sich erst einige Tage später. Am 2. April 1974 berichtet die Bild-Zeitung über die Schüsse am Bahnhof Friedrichstraße. Erst danach werden dem bereits verstorbenen Kukuschka noch Fingerabdrücke abgenommen. Und am 4. April, 6 Tage nach dem Tod, erscheint ein Bericht der Hauptabteilung 5 der Staatssicherheit erstmals eine Pistole. Nun lautet die Darstellung, Kukuschka habe am Grenzübergang zwei Grenzposten mit einer Waffe bedroht. Daraufhin habe einer der Posten auf ihn geschossen. Diese Version wird später auch zur Grundlage eines Berichts des DDR-Generalstaatsanwalts an die polnische Seite. Doch die angebliche Waffe wird erst noch viel später untersucht. Am 5. April, 7 Tage nach den Schüssen, liegt die Pistole schließlich den Spezialisten der Staatssicherheit vor. Sie erklären die Waffe für funktionsfähig. Und sie finden Fingerabdrücke von Czesław Kukuschka da drauf. Zu diesem Zeitpunkt existiert allerdings bereits ein weiteres Dokument. Eines, das mit der offiziellen Darstellung nur schwer zusammenpasst. Am 3. April wird Kukuschkas Leichnam am Institut für gerichtliche Medizin der Humboldt-Universität obduziert. Bei seiner Einlieferung in die Gerichtsmedizin hatte es gehießen, er sei mit einer Bauchschussverletzung in ein Krankenhaus gebracht worden und während der Operation gestorben. Die Obduktion kommt zu einem anderen Ergebnis. Die Rechtsmediziner untersuchen die Beschädigungen an der Kleidung, finden Fasern an der Wunde und betrachten den Verlauf des Schusskanals. Ihr Befund ist eindeutig. Czesław Kukuschka wurde in den Rücken geschossen. Damit ergibt sich ein erheblicher Widerspruch zwischen den medizinischen Befunden und jener Darstellung, die wenige Tage später in den Akten der Staatssicherheit auftaucht. Die zeitliche Abfolge wirft weitere Fragen auf. Die späteren Ermittlungen kommen deshalb zu dem Schluss, dass vieles dafür spricht, dass Kukuschka der Waffenbesitz nachträglich zugeschrieben wurde. Offenbar, um den tödlichen Schuss zu rechtfertigen. Doch 1974 dringt davon nichts nach außen. Nach der Obduktion gibt die DDR-Generalstaatsanwaltschaft Kukuschkas Leichnam am 4. April zur Erd- und Feuerbestattung frei. Einen Tag später stellt das Standesamt Berlin-Mitte die Sterbeurkunde und die notwendigen Unterlagen für die Sozialversicherung aus. Auf staatlicher Ebene versucht man unterdessen, den Fall möglichst geräuschlos abzuschließen. Weder die DDR noch die polnische Regierung haben Interesse daran, dass Kukuschkas Tod öffentliche Aufmerksamkeit bekommt. Und während in Berlin bereits entschieden wird, was mit seinem Leichnam geschehen soll, gibt es Menschen in Polen, die noch immer nicht wissen, was passiert ist. Seine Frau, seine Kinder, seine Familie. Sie warten seit Anfang März auf eine Nachricht von Czesław Kukuschka. Ohne sie zu fragen, einigen sich die Behörden darauf, seinen Leichnam einzuäschern und die Urne nach Polen zu überführen. Zu diesem Zeitpunkt weiß seine Familie noch nicht einmal, dass Czesław Kukuschka tot ist. Nach Kukuschkas Tod beginnt zwischen den Behörden der DDR und Polens eine zweite Geschichte. Eine Geschichte darüber, was nach außen dringen darf und was besser verborgen bleiben soll. Auf polnischer Seite entsteht sogar der Vorschlag, Kukuschkas Tod offiziell als Selbstmord mit einer Waffe darzustellen. Die DDR lehnt das ab. Nicht aus Rücksicht auf Kukuschka oder seine Familie, sondern aus formalen Gründen. Eine solche Darstellung könne, so heißt es, mit der Gesetzlichkeit der DDR in Konflikt geraten. Schließlich existieren bereits ein Obduktionsprotokoll, eine Sterbeurkunde und weitere Unterlagen. Auch Stasi-Minister Erich Mielke scheint die polnische Variante nicht zu unterstützen. So bleibt Kukuschka zumindest diese nachträgliche Erklärung erspart. Ende April oder Anfang Mai übergibt die DDR schließlich dem polnischen Konsul Stanisław Sporuniuk die Urne von Kukuschkas Asche. Dazu kommen die notwendigen Dokumente, persönliche Gegenstände, die Kukuschka bei sich getragen hatte. Ein zusammenfassender Bericht liegt bereits vor. Ebenso die Sterbeurkunde und der Totenschein. Doch auch jetzt soll möglichst wenig bekannt werden. Die polnische Botschaft erstellt für den eigenen Gebrauch eine gekürzte Fassung der Ereignisse vom 29. März. Darin ist nur von einem Fluchtversuch Kukuschkas am Bahnhof Friedrichstraße die Rede. Sein Besuch in der Botschaft wird nicht erwähnt. Auch seine Bombendrohung fehlt. Der Grund wird in den Unterlagen offen bekannt. Man will mögliche unerwünschte Reaktionen in Polen verhindern. Und nun möchte man vermeiden, dass andere Menschen Kukuschkas Vorgehen nachahmen. Botschafter Domochowski schlägt deshalb vor, die vollständige Darstellung des Falls ausschließlich an die Geheimkanzlei der polnischen Außenministeriums aufzubewahren. Zugriff soll nur ein streng begrenzter Personenkreis erhalten. Auch in Warschau ist man sich einig. Die Angelegenheit soll geheim bleiben. In einer anderen Akte findet sich schließlich eine handschriftliche Randnotiz. Sie ist kurz und deutlich. Die Familie Kukuschka soll nicht in die DDR fahren. Während die Behörden also längst Berichte austauschen, Akten anlegen und über den weiteren Umgang mit dem Fall entscheiden, hat Kukuschkas Familie noch immer kaum eine Vorstellung davon, was in Berlin geschehen ist. Am 24. Mai 1974 erhält Emilia Kukuschka schließlich die Urne ihres Mannes. Ein Kreisstaatsanwalt übergibt ihr außerdem ein Paket mit persönlichen Gegenständen und dem Totenschein. Mehr bleibt ihr von Czesław Kukuschka zunächst nicht. Am folgenden Tag findet in Kamienica die Beisetzung statt, kirchlich, im engsten Familienkreis. Der Gemeindevorsteher meldet anschließend, dass er bei der Beerdigung keine öffentlichen Proteste oder Demonstrationen gegeben habe. Auch unter den Bewohnern des Ortes sei nichts Auffälliges geschehen. Der zuständige Kreisstaatsanwalt berichtet dies nach Warschau offenbar mit Erleichterung. Die Angelegenheit ist nach außen ruhig geblieben, genau so, wie es die Behörden gewollt hatten. Auch auf Seiten des Ministeriums für Staatssicherheit wird der Einsatz offenbar als Erfolg bewertet. Ende Mai 1974 erhält Oberstleutnant Hans Sabbat den Kampforden für Verdienste um Volk und Vaterland in Gold. In der Begründung heißt es, durch sein umsichtiges Handeln sei eine schwere Grenzprovokation verhindert und der so Formulierung der Stasi Terrorist unschädlich gemacht worden. Für die beteiligten Sicherheitsapparate ist der Fall damit weitgehend abgeschlossen, für die Justiz allerdings nicht, zumindest nicht endgültig. Mehrfach wird später versucht, den tödlichen Schuss auf Czesław Kukuschka aufzuklären. Mitte der 1970er Jahre, dann erneut Anfang der 1990er Jahre und noch einmal gegen Ende der 1990er Jahre. Doch jedes Mal stoßen die Ermittler auf dieselben Probleme, unklare Zeugenaussagen und widersprüchliche Akten. Und vermutlich bewusst verfälschte Darstellungen der Staatssicherheit. Im Dezember 2005 zieht die Berliner Staatsanwaltschaft schließlich ein abschließendes Resümee. Die Schülerin, die den Vorfall 1974 am Bahnhof Friedrichstraße gesehen hatte, hatten sich in Ansicht der Ermittler unmittelbar nach der Tat in einzelnen Punkten widersprochen. Ihre Beschreibungen reichten nicht aus, um den Schützen zweifelsfrei zu identifizieren. Hinzu kam ein weiteres Problem. Die Zeuginnen hatten Kukuschka und den Schützen von hinten beobachtet. Sie konnten deshalb nicht sicher erkennen, ob Kukuschka möglicherweise tatsächlich eine Pistole vor seinem Körper gehalten hatte oder diese gezogen hatte. Die Staatsanwaltschaft ging zwar davon aus, dass sich damals beteiligte Mitarbeiter des Ministeriums für Staatssicherheit grundsätzlich noch einmal ermitteln ließen, aber selbst wenn man ihren Namen kannte, ließ sich daraus noch nicht beweisen, wer geschossen hatte. Eine sichere Wiedererkennung durch die damaligen Zeuginnen hielt man nach mehr als 3 Jahrzehnten für ausgeschlossen. Und noch etwas erschwerte die Ermittlungen. Wenn die Staatssicherheit den wahren Ablauf des Geschehens tatsächlich verschleiert hatte, wovon die Staatsanwaltschaft ausging, dann war kaum zu erwarten, dass sich in ihren eigenen Akten eine genaue und ehrliche Beschreibung des tödlichen Schusses finden würde. Auch von polnischer Seite erwarteten die Ermittler keine Unterlagen mehr, die eine andere Darstellung eindeutig belegen konnte. Am Ende bleibt deshalb eine nüchterne Feststellung. Die Staatsanwaltschaft kommt zu dem Schluss, dass sich der tatsächliche Ablauf nicht mehr vollständig aufklären lasse. Am 21. Dezember 2005 wird das Verfahren eingestellt. Mehr als 30 Jahre nach jedem Freitagnachmittag am Bahnhof Friedrichstraße gibt es damit noch immer keinen verurteilten Täter. Der Schuss auf Czesław Kukuschka am 29. März 1974 in den Rücken traf, bleibt strafrechtlich ohne Folgen und für lange Zeit sieht es so aus, als würde sich daran auch nichts mehr ändern. Czesław Kukuschka stirbt am 29. März 1974 an einem Ort, der damals für Millionen Menschen eine ganz eigene Bedeutung hat. Der Bahnhof Friedrichstraße ist nicht irgendein Bahnhof. Und der gläserne Pavillon neben ihm ist nicht einfach nur eine Abfertigungshalle. Es ist ein Ort des Wartens, der Kontrolle und vor allem des Abschieds. Ein Ort, dessen eigentlicher Name im Laufe der Jahre fast in Vergessenheit gerät. Denn die Berliner geben ihm einen anderen, Tränenpalast. Um zu verstehen, warum dieser Ort bis heute so eng mit der deutschen Teilung verbunden ist, müssen wir noch einmal zurückgehen. Nicht bis 1974, sondern im Sommer 1961. Am 13. August 1961 beginnt die DDR-Führung, die Grenze zu West-Berlin abzuriegeln. Straßen werden gesperrt, Stacheldraht wird ausgerollt, Verbindungen werden unterbrochen. Aus einer Grenze innerhalb einer Stadt entsteht in den kommenden Monaten ein immer stärker ausgebautes Sperrsystem. Berlin ist nun nicht mehr nur politisch geteilt. Die Teilung wird sichtbar und sie greift unmittelbar in das Leben der Menschen ein. Familien leben plötzlich auf verschiedenen Seiten. Freunde können sich nicht mehr ohne weiteres besuchen. Arbeitswege verschwinden. Straßen enden an Sperren. U-Bahn- und S-Bahn-Verbindungen werden verändert oder unterbrochen und mitten in dieser geteilten Stadt liegt der Bahnhof Friedrichstraße. Er wird zu einem jener Orte, an denen der Übergang zwischen den beiden Teilen Berlins überhaupt noch möglich ist. Doch dafür braucht er ein neues System. Ein System, das kontrolliert, wer die DDR verlässt, wer einreisen darf, welche Dokumente jemand besitzt und ob diese Person tatsächlich die Erlaubnis hat, die Grenze zu passieren. Rund ein Jahr nach dem Bau der Mauer entsteht deshalb unmittelbar neben dem Bahnhof eine neue Ausreisehalle. 1962 wird der spätere Tränenpalast eröffnet und von hier aus werden Reisende abgefertigt, die die DDR in Richtung West-Berlin verlassen. Architektonisch wirkt das Gebäude zunächst beinahe leicht. Viel Glas, eine geschwungene Dachkante, eine moderne Konstruktion aus Stahl und Glas. Große Fensterflächen lassen Tageslicht hinein. Es ist kein wuchtiger Betonbau, keine Festung, keine Mauer. Und gerade darin liegt ein auffälliger Gegensatz. Denn hinter der transparenten Fassade befindet sich streng kontrollierter Grenzübergang. Ein Ort, an dem der Staat genau festlegt, wer gehen darf und wer bleiben muss. Der Tränenpalast ist dabei nur ein Teil eines wesentlich größeren Grenzsystems rund um den Bahnhof Friedrichstraße. Der Bahnhof selbst nimmt deshalb innerhalb des geteilten Berlins eine besondere Stellung ein. Hier treffen verschiedene Verkehrswege aufeinander. Züge aus dem Osten, Verbindungen im Westen, S-Bahn, U-Bahn, Fernverkehr. Doch die Menschen, die hier unterwegs sind, bewegen sich nicht einfach frei von einem Bahnsteig zum anderen. Sie werden durch voneinander getrennte Bereiche geführt. Durch Gänge, Kontrollstellen, Abfertigungsschalter, Passkontrollen. Für viele Reisende beginnt oder endet die Reise deshalb nicht mit einem Zug, sondern mit einer Prüfung. Papiere werden vorgelegt, Visa kontrolliert, Personen überprüft. Gepäck kann durchsucht werden. Und hinter den Abfertigungsschaltern arbeitet nicht einfach nur gewöhnliche Grenzbeamte. An den Passkontrollen sind Mitarbeiter des Ministeriums für Staatssicherheit eingesetzt, die in Uniform der Grenztruppen auftreten. Wer hier steht, weiß also, die Grenze ist nicht nur eine Linie auf einer Karte. Sie ist ein Verfahren, ein bürokratischer Vorgang, ein System aus Genehmigungen, Stempeln und Kontrollen. Und für viele Menschen ist sie vor allem eines, eine Trennung. Der Name Tränenpalast ist kein offizieller Begriff. In den Unterlagen heißt das Gebäude nüchtern Ausreisehalle. Doch diejenigen, die in diesen Ort nutzen, finden irgendwann einen anderen Namen. Denn hier spielen sich immer wieder dieselben Szenen ab. Menschen begleiten Verwandte oder Freunde bis zur Grenze. Dann müssen sie stehen bleiben. Die Besucher aus dem Westen dürfen zurück. Die Angehörigen aus der DDR bleiben im Osten. Man weiß nicht immer, wann man sich wiedersehen wird. Manchmal vergehen Wochen, manchmal Monate, manchmal Jahre. Und für manche bleibt der Abschied endgültig. Genau daraus entsteht der Name. Der Palast aus Glas wird zum Tränenpalast. Nicht, weil der Staat ihn so nennt, sondern weil die Menschen, die hier Abschied nehmen, ihm diesen Namen geben. Gerade Anfang der 1960er Jahre wird sichtbar, welche Bedeutung dieser Ort bekommt. Als nach dem Passierscheinabkommen Ende 1963 erstmals wieder viele Westberliner ihre Angehörigen im Osten besuchen können, strömen deshalb innerhalb weniger Wochen hunderttausende Menschen über die Grenzübergänge. Auch in der Friedrichstraße gehört dazu. Die Besuche sind für viele Familien eine seltene Gelegenheit, sich nach langer Trennung wiederzusehen. Nicht nur die Grenze entscheidet über Bewegungsfreiheit. Auch die Sicherheitsorgane entscheiden darüber, wie mit einem Menschen umgegangen wird. Der Versuch, dieser Ordnung zu durchbrechen. Kukuschka wird hier niedergeschossen. Und jahrzehntelang bleibt verborgen, was genau an diesem Nachmittag geschehen ist. Seine Geschichte ist deshalb eng mit dem Tränenpalast verbunden. Aber sie ist nur eine von vielen. Denn jeder Mensch, der diese Halle betritt, bringt seine eigene Geschichte mit. Da sind Westberliner, die ihre Angehörigen im Osten besuchen. Westdeutsche auf dem Weg zurück in die Bundesrepublik. DDR-Bürger mit einer genehmigten Reise. Menschen, die dauerhaft ausreisen dürfen. Menschen, die vielleicht nicht wissen, wann sie zurückkehren. Und Menschen, die wissen, dass sie nicht zurückkehren werden. Über Jahrzehnte hinweg wiederholt sich hier immer wieder dasselbe Ritual. Dokumente zeigen, warten, weitergehen. Noch einmal zurück, dann durch die Kontrolle. Und irgendwann schließt sich hinter ihnen eine Tür. Der Tränenpalast wird deshalb nicht allein wegen der politischen Geschichte wichtig. Seine Bedeutung liegt gerade im Persönlichen. Die Berliner Mauer besteht aus Beton, Stahl, Sperranlagen und Grenztürmen. Doch Teilung bedeutet für die meisten Menschen etwas viel Einfacheres. Dass jemand fehlt, dass jemand auf der anderen Seite lebt, dass man einen Geburtstag verpasst, eine Hochzeit, ein Begräbnis oder dass ein Besuch nur möglich ist, wenn ein Staat es ihm erlaubt. Der Tränenpalast bündet all das an einem einzigen Ort. Dann kommt das Jahr 1989. Die politische Lage in der DDR verändert sich. Immer mehr Menschen protestieren. Immer mehr Menschen verlassen das Land. Der Druck auf die Staatsführung wächst. Und am Abend des 9. November 1989 geschieht das, was wenige Stunden zuvor kaum noch jemand für möglich gehalten hätte. Die Berliner Mauer öffnet sich. Auch am Bahnhof Friedrichstraße verändert sich damit innerhalb kürzester Zeit alles. Das System, für das der Tränenpalast gebaut worden war, verliert seine Grundlage. Die Halle, in der jahrzehntelang kontrolliert wurde, wer die DDR verlassen durfte, braucht diese Funktion nicht mehr. Mit der Öffnung der Grenze endet auch die Geschichte des Tränenpalastes als Ausreisehalle. Was jahrzehntelang streng geregelt war, wird plötzlich selbstverständlich. Menschen gehen über die Grenze. Ohne die bisherigen Kontrollen, ohne dieselben Genehmigungen, ohne die Fragen, ob sie zurückkehren dürfen. Ein Gebäude, das für eine bestimmte politische Ordnung errichtet worden war, wird damit innerhalb weniger Monate zu einem Relikt. Doch es verschwindet nicht. Und genau hier beginnt der Teil der Geschichte, der für uns vielleicht am wichtigsten ist. Was bleibt? Nach Ende der DDR hätte man den Tränenpalast abreißen können. Viele Gebäude der Grenzanlagen verschwinden in den Jahren nach 1989. Mauern werden abgetragen, Kontrollstellen beseitigt, Grenzstreifen überbaut. Berlin soll wieder zusammenwachsen. Und das tut die Stadt auch. Doch mit jenem verschwundenen Grenzbau verschwindet zugleich ein sichtbares Stück jener Welt, in der die Teilung einmal Alltag war. Der Tränenpalast bleibt stehen. Bereits am 2. Oktober 1990, unmittelbar vor der deutschen Wiedervereinigung, wird das Gebäude unter Denkmalschutz gestellt. Doch zunächst wird aus dem ehemaligen Grenzort kein Museum. In den Jahren nach der Wiedervereinigung kommt das Gebäude ein vollkommen anderes Leben. Ab 1991 wird der Tränenpalast als Veranstaltungsort genutzt. Konzerte, Kabarett, Partys, Kulturveranstaltungen. Wo früher Pässe kontrolliert wurden, treffen sich nun Menschen freiwillig. Wo früher Abschied genommen wurde, wird jetzt getanzt. Das wirkt zunächst fast wie ein Bruch mit der Geschichte. Aber vielleicht zeigt sich gerade diese Nutzung, wie grundlegend sich Berlin verändert hat. Der Ort ist nicht mehr Teil einer Grenze. Er gehört wieder zu einer Stadt. Diese Phase endet 2006. Später wird festgelegt, das historische Gebäude dauerhaft als Erinnerungs- und Ausstellungsort zu nutzen. Und schließlich kehrt seine Geschichte selbst in die Halle zurück. Seit 2011 befindet sich im denkmalgeschützten Tränenpalast eine Dauerausstellung der Stiftung Haus der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland. Ihr Thema ist genau das, was dieser Ort jahrzehntelang verkörpert hat, die deutsche Teilung. Heute ist der Tränenpalast ein historischer Erinnerungsort und ein Museum. Die Ausstellung arbeitet mit biografischen Geschichten, Zeitzeugeninterviews, Dokumentationen und Originalobjekten und macht sichtbar, wie Grenze und Teilung in den Alltag der Menschen eingegriffen haben. Und das Besondere ist, die Geschichte wird nicht irgendwo erzählt, sie wird genau dort erzählt, wo sie stattgefunden hat. Besucher betreten dieselbe Halle, sie sehen erhaltene und rekonstruierte Kontrollbereiche, sie sehen Schilder, Dokumente, Koffer, persönliche Gegenstände. Und sie können durch jene räumliche Situation gehen, in der früher Reisende abgefertigt wurden. Eine originale Kontrollkabine vermittelt noch heute einen Eindruck davon, wie eng und kontrolliert der Grenzübertritt organisiert war. Damit verändert sich die Bedeutung des Ortes ein weiteres Mal. 1962 wird er gebaut, um Menschen zu kontrollieren. Nach 1989 verliert er diese Funktion. Heute dient er dazu, zu erklären, warum diese Kontrolle überhaupt existierte. Und vielleicht liegt genau darin das, was bleibt. Nicht die Grenze selbst, die Berliner Mauer steht nicht mehr quer durch die Stadt, Am Bahnhof Friedrichstraße steigen heute Menschen aus Zügen, wechseln die Bahn, gehen auf die Straße, treffen Freunde oder fahren weiter. Niemand muss dort erklären, warum er nach West-Berlin möchte. Niemand braucht mehr ein Ausreisevisum. Niemand muss von seinen Angehörigen sich verabschieden, weil der Staat entschieden hat, dass nur einer von beiden weitergehen darf. Gerade deshalb ist es heute schwer vorstellbar, was dieser Ort einmal bedeutet hat. Man kann am Tränenpalast vorbeigehen, ohne zu wissen, warum er so heißt. Man kann die große Glasfassade sehen und zunächst nur ein Gebäude aus den frühen 1960er Jahren erkennen. Doch wenn man seine Geschichte kennt, verändert sich dieser Blick. Dann wird aus einer Halle ein Ort voller Spuren. Hier standen Menschen mit Koffern, hier warteten Familien, hier wurden Pässe geprüft. Hier entschieden Beamte darüber, wer weitergehen durfte und wer nicht. Hier flossen Tränen. Und hier wurde am 29. März 1974 Czesław Kukuczka in den Rücken geschossen. Seine Geschichte gehört deshalb zu diesem Ort. Aber der Ort ist größer als seine Geschichte. Der Tränenpalast erinnert an Millionen ganz persönlicher Erfahrungen mit einer Grenze, die heute nicht mehr existiert. An Abschiede, die niemand fotografiert hat. An Gespräche, die in keiner Akte stehen. An Menschen, deren Namen wir nicht kennen. Und vielleicht ist das eigentlich die Bedeutung solcher historischer Orte. Sie bewahren nicht nur Gebäude. Sie bewahren eine Vorstellung davon, wie sich Geschichte für die Menschen angefühlt haben muss, die hier gelebt haben. Der Tränenpalast steht heute nicht mehr für die Macht einer Grenze. Er steht für die Erinnerung daran, dass diese Grenze einmal möglich war. Dass eine Stadt geteilt werden konnte. Dass Familien getrennt werden konnten. Dass Reisefreiheit keine Selbstverständlichkeit war. Und dass ein Ort, an dem Menschen einst kontrolliert und voneinander getrennt wurden, heute offen zugänglich ist und von genau dieser Vergangenheit erzählt. Vielleicht ist es das, was von diesem Ort am Ende bleibt. Nicht der Stempel, nicht der Schlagbaum, nicht die Kontrolle, sondern die Geschichten der Menschen, die hier hindurch mussten und die Erinnerung daran, warum sie nicht vergessen werden sollten. So, und damit würde ich sagen, sind wir am Ende meines heutigen Falls, wenn man das so nennen darf, weil ich glaube, das ist eine viel größere Geschichte, als dieser kleine Ausschnitt der Folge eigentlich zeigen konnte. Viele Menschen werden sich daran erinnern, wie das damals war mit der Teilung Deutschlands und der Teilung Berlins auch. Ich glaube, das war nochmal eine ganz besondere Situation, weil eine Stadt geteilt war und nicht nur das Land. Ich denke, das war auch für die Menschen eine ganz besondere Herausforderung. Und ich dachte mir, um vielleicht einen kleinen Einblick zu schaffen, beginnen wir vielleicht mal dort. Vielleicht wird es weitere Folgen dieser Art geben, die das gleiche Thema behandeln und vielleicht andere Schicksale als den Herrn Kukuczka. Aber ich denke, das hat schon einen ganz guten Einblick geschaffen. Für uns ist das, glaube ich, heute kaum vorstellbar, wie das damals gewesen sein muss. Also ich kann mich daran erinnern, so in meiner Kindheit, also ich bin tatsächlich in der ehemaligen DDR groß geworden. Oder was heißt groß geworden? Ich war damals noch ein Kind. Ich war in der dritten Klasse und meine Eltern sind mit uns Kindern in den Westen gegangen, wenn man das heute noch so nennen kann. Und ich weiß, wie meine Eltern gerade so in den Monaten vor ihrer Ausreise unter Druck standen und wie man auch Berührungspunkte mit der Staatssicherheit hatte, aus der heutigen Sicht kaum vorstellbar irgendwie. Und damals als Kind hat man sich nur gewundert, okay, was kommen da jetzt für fremde Leute nach Hause? Warum wollen die unbedingt mit meinen Eltern sprechen? Das war auch ein bisschen bedrückend und beängstigend. Und dennoch haben meine Eltern dann den Weg verfolgt und tatsächlich den Weg auch bestritten, in den Westen zu gehen. So war das damals. Und tatsächlich kann ich mich an viele Dinge nicht mehr so gut erinnern, aber ich weiß zum Beispiel, wie man voller Stolz so ein blaues Pioniertüchelchen getragen hat. Wahrscheinlich kennen das auch noch ganz viele. Als Kind wusste man das einfach nicht besser, was das eigentlich für ein System ist und wie das funktioniert und getickt hat. Heute weiß man darüber natürlich viel, viel mehr und man weiß, wie viele Schicksale einfach daran gehangen haben. Und wenn man das aus der Jetzt-Perspektive betrachtet, auch für mich ist es fast unvorstellbar, wie sich das damals zugetragen hat, wie viel auch verschleiert worden ist. Also gerade die Geschichte von dem Herrn Kukuschka zeigt das ja ganz, ganz deutlich, was daraus geworden ist. Letztendlich gibt es wahrscheinlich viel, viel mehr Schicksale, von denen man gar nichts ahnt, die nie so öffentlich gemacht worden sind oder die in irgendwelchen geschwärzten Akten verschwinden. Und gerade auch wenn ich mich an den Tränenpalast erinnere, also ich habe den in der Vergangenheit des Öfteren gesehen und habe mich immer gefragt, okay, was ist das für ein Gebäude? Aber tatsächlich habe ich mich jetzt erst im Zuge des Falls damit beschäftigt und na klar wird einem dann die Bedeutung absolut klar, aber ich denke, man sollte solche Orte nie vergessen und man muss sich auch damit beschäftigen, um einfach sich auch in Erinnerung zu rufen, wie das damals war, wie es dazu gekommen ist und in welcher Situation wir uns eigentlich jetzt gerade aktuell befinden. Aber nichtsdestotrotz bleibt natürlich auch die Frage, wie sich das damals tatsächlich mit Kukuschka zugetragen hat. Also ja, dass er eine Bombendrohung von sich gegeben hat, wurde ja auch lange verschwiegen. Also es wurde ja wirklich unter den Teppich gekehrt. Genauso woher kommt plötzlich die Pistole? Und ich finde, das ist schon eine wirklich erschreckende Geschichte, auch mit welcher Wahrheit seine Familie dann viele Jahre einfach leben musste, weil es nichts anderes gab, weil der Staat entschieden hat, das teilen wir euch mit und das verschweigen wir euch. Ich finde das sehr, sehr erschreckend. Das muss ich tatsächlich sagen. Und wenn man sich wirklich ins Detail mit einzelnen Schicksalen beschäftigt, wird einem das noch viel, viel bewusster. Und ich denke, auch wenn Czesław Kukuschka nicht der typische Fall war, den ich sonst so in diesem Podcast behandle, gehört er mit dazu, weil es geht ja um historische Orte und es geht auch um Verbrechen. Und ich denke, dort sind viele Verbrechen geschehen. Verbrechen, von denen wir bis jetzt vielleicht nichts wissen, nichts ahnen oder die im Laufe der Jahre aufgedeckt worden sind. Ich finde, das sind ganz interessante Themen und vor allen Dingen auch Menschen, die einfach nicht vergessen werden dürfen, an die man sich erinnern muss, vor allen Dingen, um sich wirklich vor Augen zu halten, was passieren kann, wenn zum Beispiel ein Staat, ja, viele Dinge übernimmt und auch das Denken und Handeln der Menschen so stark beeinflusst, wie das zu den ja, damaligen Zeiten, also zu den DDR-Zeiten, tatsächlich gewesen ist. Und ich muss dazu sagen, wenn ich heute vor dem Tränenpalast stehe, dann sehe ich deshalb nicht nur ein Gebäude aus Glas und Stahl. Ich denke an all jene, die hier Abschied nehmen mussten. Und an einen Mann, der am 29. März 1974 glaubte, nur noch wenige Schritte vom Westen entfernt zu sein. Czesław Kukuschka. Geschichte endet nicht mit einem Urteil, einem geschlossenen Aktendeckel oder einem Datum. Oft beginnt genau dort die Frage, die uns in diesem Podcast begleitet. Was bleibt? Wenn euch diese Folge gefallen hat, freue ich mich, wenn ihr den Podcast natürlich abonniert oder eine Bewertung hinterlasst. Damit helft ihr auch anderen dabei, was bleibt zu entdecken und natürlich auch mir in letzter Instanz. Begleitend zu dieser Folge findet ihr wie immer auf Instagram außerdem Bilder und weitere Eindrücke zu der Geschichte von Czesław Kukuschka und auch zum Tränenpalast. Also schaut da gerne vorbei unter was-bleibt-podcast. Und wenn ihr eigene Gedanken zu dem Fall habt, etwas ergänzen möchtet oder einfach mit mir ins Gespräch kommen wollt, dann schreibt mir doch gerne. Am liebsten natürlich auf Instagram. Und dann würde ich sagen, vielen, vielen lieben Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Wir hören uns dann sicherlich am Mittwoch wieder. Denkt dran, dort besprechen wir ja immer nochmal aus der Hauptfolge eine Thematik, die nicht so viel Platz gefunden hat. Manchmal sind ganz interessante Sachen dabei. Und dann würde ich sagen, macht's gut, bis dann, bleibt gesund. Tschüss.